Ich lese uns aus der Apostelgeschichte, Kapitel 18, die ersten drei Verse. Danach verließ Paulus Athen und kam nach Korinth und fand einen Juden mit Namen Aquila aus Pontus gebürtig. Der war mit seiner Frau Priscilla kürzlich aus Italien gekommen, weil Kaiser Claudius allen Juden geboten hatte, Rom zu verlassen. Zu denen ging Paulus. Und weil er das gleiche Handwerk hatte, blieb er bei ihnen und arbeitete mit ihnen. Sie waren nämlich vom Beruf Zeltmacher. Athen, Korinth, Ephesus, das waren große Städte, in denen der Apostel Paulus das Evangelium von unserem Herrn Jesus Christus, dem gekreuzigten und auferstandenen Herrn, verkündigte. Athen, das intellektuelle Zentrum der antiken Welt. Wir denken an Sokrates, Plato, Aristoteles und Epikur. Korinth, ein weltberühmtes Handelszentrum, eine Stadt voller Unmoral. Und Ephesus, ebenfalls eine Handelsstadt, vor allem aber ein wichtiges religiöses Zentrum. Paulus hatte in Athen das Evangelium bezeugt und kam nun nach Korinth. Und durch Gottes Gnade kamen dort viele Menschen zum lebendigen Glauben an unseren Herrn Jesus Christus. Gott hatte ein großes Volk in dieser Stadt. Wir lesen das in den Versen 9 und 10. Der Herr ermutigt seinen Diener Paulus, sprach aber der Herr durch eine Erscheinung in der Nacht zu Paulus: Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir, und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Um seinen Lebensunterhalt zu verdienen, arbeitete Paulus oft als Zeltmacher, ein Handwerk, das er als Rabbi erlernt hatte. Er arbeitete also mit Leder und sicherlich auch mit einem grob gewebten Stoff aus dem dicken Ziegenhaar seiner Heimat Silizien. Und nun kam es in Korinth zu einer überaus gesegneten Begegnung mit einem jüdischen Ehepaar aus Italien, Aquila und Priscilla. Und um diese beiden soll es uns heute Morgen ein wenig zu tun sein. Sie waren von Rom nach Korinth gekommen, weil Kaiser Claudius alle Juden aus Rom ausgewiesen hatte. Das heißt hier, Paulus fand einen Juden mit Namen Aquila aus Pontus gebürtig, der war mit seiner Frau Priscilla kürzlich aus Italien gekommen, weil Kaiser Claudius allen Juden geboten hatte, Rom zu verlassen. Der Grund für diesen Befehl des Kaisers Claudius waren Unruhen aufgrund religiöser Streitigkeiten, weil der christliche Glaube in einigen oder in einer Synagoge Eingang gefunden hatte. Da kam es zu Problemen zwischen den Juden, die bereit waren, den Herrn Jesus Christus als ihren Messias zu erkennen und anzuerkennen, und solchen, die diesen Glaubensschritt verweigerten. Wir wissen das aus der Apostelgeschichte, dass es da immer wieder zu Unruhen gekommen ist. Und das war natürlich für Aquila und auch für Priscilla ein harter Schlag. Sie hatten sich in Rom eine Existenz als Zeltmacher aufgebaut und nun mussten sie Rom verlassen. Sie taten das nicht freiwillig, sondern sie wurden praktisch dazu gezwungen. Doch das sind manchmal Gottes Wege. Da hat man so seine Pläne, seine Ziele, seine Vorstellungen, seine Wünsche, und dann kommt plötzlich alles ganz anders. Gott macht uns einen dicken Strich durch die Rechnung. Ich denke da zurück an ein mir sehr vertrautes Ehepaar, das ich im Blick auf den Ruhestand seine bescheidenen Träume gemacht hatte. Aber es kam nicht dazu. Der Mann starb ganz plötzlich an einem Herzinfarkt. Nun, möglicherweise waren Aquila und Priscilla bereits zum Glauben an Jesus gekommen, bevor sie nach Korinth kamen. Wir erfahren also darüber nichts Genaueres, aber man kann davon ausgehen, dass sie schon in Rom zum lebendigen Glauben an unseren Herrn Jesus Christus gekommen waren. Und nun hieß es, zu diesem schweren Weg ein Ja zu finden. Wir haben das früher mit Inbrunst gesungen. Sag Ja zu Gottes Wegen, Gottes Wege sind immer gut. Doch wenn es dann praktisch wird und Gott uns Kreuzeswege führt, dann haben wir es oft sehr, sehr schwer, ein Ja, Vater, dazu zu sagen. Nun, wie dankbar dürfen wir sein, dass die Bibel solch ein nüchternes Buch ist. Sie erlaubt es uns, traurig zu sein. Sie erlaubt es uns, zu klagen. Sie erlaubt es uns, zu weinen. Sie erlaubt es uns, es Gott zu bekennen, dass wir gar nicht immer einverstanden sind mit seinen Wegen und mit seinem Handeln in unserem Leben. Ja, es ist sogar für unser Glaubensleben sehr wichtig, zu erkennen, dass wir von Natur aus eine Abneigung haben gegen Gottes Wege. Und so haben wir ja auch von Natur aus eine Aversion, eine Abneigung gegenüber dem Evangelium, gegenüber dem Wort vom Kreuz. Also wenn das Wort vom Kreuz verkündigt wird, trifft es immer auf Herzen, die zunächst einmal dem gegenüber abweisend sind. Es ist also niemals so, wenn es recht zugeht, dass das Evangelium verkündigt wird und dass Leute zuhören und sagen, das habe ich mir immer schon gewünscht. Danach habe ich immer schon Verlangen gehabt. Sondern der natürliche Mensch wehrt sich gegen die Botschaft vom Kreuz. Die Botschaft vom Kreuz ist für den natürlichen Menschen ein Ärgernis. Wie für den Juden damals in Sonderheit. Oder eine Torheit, wie für die Griechen in der damaligen Welt, in der antiken Welt. Der Mensch will dieses Wort vom Kreuz von Natur aus nicht. Das ist wichtig. Ich erinnere noch einmal an diesen Satz von Iwand, der gesagt hat, wenn das Wort Gottes in rechter Weise verkündigt wird, trifft es auf den Menschen immer als auf seinen Gegner. Wir sind von Natur aus Feinde Gottes. Wir sind Feinde des Wortes Gottes. Das muss der Mensch zunächst einmal realisieren, das muss er erkennen, um sich dann darunter beugen zu können, darüber Buße tun zu können und dann zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus Christus zu kommen. Es ist wichtig, dass wir das spüren, dass wir von Natur aus eine Abneigung haben gegenüber dem Wort vom Kreuz und auch den damit verbundenen Kreuzeswegen, die Gott uns ganz konkret führt. Also es gibt niemanden unter uns, der von Natur aus willig wäre, die Wege Gottes ganz praktisch zu gehen. Es gibt niemanden. Und so meint Lloyd Jones, dass jemand, der sich noch nie des Evangeliums geschämt habe, auch noch nicht recht erkannt habe, was Evangelium eigentlich beinhaltet. Das ist ein wichtiger Satz. Wir müssen das spüren, dass wir von Natur aus uns dieses Wortes schämen. Vor den Menschen. Natürlich haben wir es auch praktisch hin und wieder getan und haben versäumt, etwas zu sagen, wo wir etwas hätten sagen sollen. Wir haben uns des Evangeliums geschämt. Aber selbst wenn das nicht der Fall gewesen ist, so schämen wir uns von Natur aus dieses Wortes und das müssen wir spüren in unserem Herzen. Sonst haben wir nicht recht begriffen, was Evangelium eigentlich bedeutet, was Evangelium beinhaltet. Wer noch nie über Gottes Wege geklagt hat, der hat auch nie ein rechtes Ja zu Gottes Wegen gefunden, ein vom Heiligen Geist gewirktes Ja zu Gottes Wegen. Es geht hier nicht darum, dass der natürliche Mensch ein Ja sagt zu den Wegen Gottes. Und da mag es Menschen geben, die von Natur aus so geartet sind, dass sie zu allem, was ihnen begegnet, wir sprechen jetzt auch einmal an Menschen, die noch gar nicht zu Christus gehören, zu allem, was ihnen begegnet, durchaus ein williges Ja haben. Diese Menschen gibt es, die von Natur aus ein williges Herz haben. Aber das bedeutet nicht, dass sie von Natur aus ein williges Herz hätten, den Wegen Gottes gegenüber. Das ist ganz wichtig, dass wir das unterscheiden. Das, was der Mensch von Natur aus hat, das hat er nicht im Blick auf das Reich Gottes. Und darum ist es wichtig, dass der Mensch das erkennt, dass in ihm ein Widerstand ist gegenüber den Wegen Gottes. Und das äußert sich dann auch manchmal ganz praktisch darin, dass er anfängt zu klagen. Und die Bibel redet da ganz nüchtern darüber, dass wir das auch dürfen, sonst gäbe es in der Bibel nicht die Klagelieder des Jeremia. Sonst würde Petrus nicht sagen, ihr seid eine kleine Zeit traurig in mancherlei Anfechtung. Und auch Jakobus spricht davon. Und Jakobus sagt nicht, wenn ihr in Not seid, wenn ihr Leid habt, dann fangt an zu jubilieren, sondern er sagt, dann betet. Und im Blick auf solche, denen es gut geht, sagt er, singt Loblieder. Ich sage in diesem Zusammenhang immer wieder, dass es natürlich auch sein kann, dass der Heilige Geist Loblieder schenkt mitten in der Nacht, wie bei Paulus und Silas. Oder davon redet ja auch Hiob in seinem Buch. Gott, der Loblieder gibt in der Nacht. In ganz tiefen, dunklen Stunden unseres Lebens kann Gott durchaus Loblieder schenken. Aber die Bibel ist so nüchtern und das ist ein Trost für angefochtene Leute, dass sie sagt, wir sind nicht dazu, werden nicht dazu angehalten von der Bibel, in solchen Zeiten Loblieder zu singen. Wir werden aber dazu angehalten zu beten. Und wenn es uns gut geht, dann sollen wir und dürfen wir Loblieder singen. Die Bibel ist da so nüchtern, sie ist nicht übergeistlich, überspannt. Und das ist wichtig, dass wir das bedenken. Und ich sage noch einmal, das ist ein großer Trost für solche, die innerlich angefochten sind und merken, ich will das gar nicht, was Gott will. Ich sperre mich dagegen. Ich möchte gerne frei sein vom Leiden, frei von meiner Not. Aber ein Ja sagen zu den Wegen Gottes, das will ich nicht. Gott muss also erst das Herz überwinden. Das ist wichtig. Es geht da so wie bei den Philisterkühen, die unter ständigem Blöken ihre Kälber zurückließen und den Wagen mit der Bundeslade in Richtung Israel zogen. Es ging gegen ihre Natur, ihr Lieben. Es geht im Reiche Gottes alles gegen unsere Natur. Durch die Kraftwirkung des Heiligen Geistes. Ich werde da gerade noch erinnert an Fritz Binde. Ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang wir jetzt neulich darüber gesprochen haben, über Fritz Binde. Fritz Binde war ein Anarchist, er war ein Sozialist, ein Anarchist, ein Mann, der mit dem Wort Gottes gar nichts zu tun haben wollte und der dann von einem Kalender, von einem Wort, von einem Gotteswort auf einem Kalenderblättchen gepackt wurde. Und das ließ ihn nicht mehr los. Und er kämpfte dagegen an und wurde dann schließlich von diesem Wort überwunden. Das ist der Weg Gottes in unserem Leben. Im Leben derer, die er auserwählt hat vor Grundlegung der Welt. Sie hören das Wort und wehren sich dagegen. Sie wollen das gar nicht von Natur aus. Und Gott hat manchmal einen schweren Kampf mit ihnen, eine schwere Auseinandersetzung mit ihnen, um sie dahin zu bringen, dass sie endlich sagen, ja, es stimmt, ich bin in mir selbst ein hoffnungsloser Sünder. Ich brauche Gnade, ich brauche Vergebung meiner Sünden. Ich brauche den Gekreuzigten, ich brauche den Herrn Jesus. Ich brauche sein kostbares Blut zur Vergebung meiner Sünden. Es sind also diejenigen, nicht die Schlechtesten, die sich zunächst einmal gegen das Leid, gegen das, was Gott in ihrem Leben zulässt, sperren und wehren, das sind nicht die Schlechtesten, im Gegenteil. Ja. Hier muss Gott sein Werk tun im Leben seiner Kinder. Und ich denke, dieses Werk musste Gott auch tun im Leben von Aquila und Priscilla. Ich glaube nicht, dass das alles so glatt gegangen ist. Niemals geklagt nach diesem Motto. Sondern ich kann mir gut vorstellen, dass sie zunächst einmal geklagt haben. Vielleicht haben sie nicht in die Ohren anderer Menschen geklagt, aber ganz gewiss in die Ohren Gottes. Und gesagt, Herr, warum passiert uns das jetzt? Jetzt haben wir uns hier so gut eingerichtet und jetzt sollen wir hier alles verlassen? In eine ungewisse Zukunft hinein? Wir verstehen das nicht. Wir begreifen das nicht. Und wir merken und spüren das, wie wir uns dagegen zur Wehr setzen. Aber der Herr war stärker als sie. Er hat sie überwunden. Lasst uns das noch einmal so dick unterstreichen durch ein Wort aus dem Johannesevangelium. Da wird das nochmal so recht deutlich, als der auferstandene Herr dem Petrus begegnete und eine persönliche Unterhaltung hatte mit Petrus. Da sagt er zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Das ist das Entscheidende, ja? Der Herr muss das Herz überwinden, er muss dahin führen, wo wir von Natur aus nicht hinwollen, was uns unangenehm ist, wogegen wir uns wehren. Er muss unsere Herzen überwinden. So mag es also auch in den Herzen von Aquila und Priscilla gewesen sein. Es mag manchen inneren Kampf gegeben haben, bis sie endlich bereit waren einzuwilligen in den Weg Gottes. Herr, wir verstehen deine Führung nicht. Wir verstehen das nicht, was du jetzt mit uns machst, aber wir vertrauen dir. Und da konnten sie dann von Herzen das Psalmwort sprechen. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Ein herrliches Wort. Psalm 42 und Psalm 43 kommt dieses Wort vor. Was betrübst du dich, meine Seele? Also ist man doch betrübt in einer solchen Not, oder nicht? Man singt nicht immer nur Loblieder. Man ist auch betrübt. Aber David spricht zu sich selbst, zu seiner eigenen Seele, warum bist du denn nun so betrübt? Was betrübst du dich, meine Seele? Und bist so unruhig, bist aus dem Frieden vertrieben. Harre auf Gott, ein ganz wichtiges Wort, ihr Lieben, das Wort harren, ausharren, warten auf die Stunde Gottes, bis es ihm gefällt einzugreifen. Harre auf Gott und dann kommt's. Denn ich werde ihm noch danken. Es wird der Augenblick kommen, da ich ihm noch danken werde. Ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Dieser Zeitpunkt wird kommen, dieser Tag wird kommen, diese Stunde wird kommen. Und diese Stunde, dieser Augenblick kam auch für Aquila und Priscilla. Die Stunde, in der sie danken konnten für diesen schweren Weg, den Gott sie geführt hatte. Und dieser Augenblick war gegeben, als sie dem Apostel Paulus begegneten, als sie diese gesegnete Begegnung hatten und dann anschließend die wunderbare gesegnete Gemeinschaft mit dem Apostel Paulus. Da war dieser Punkt gekommen, an dem sie Gott danken konnten für seine wunderbare Hilfe, auch für den schweren Weg, nach dem Wort, denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum göttlich Besten. Sein Rat ist wunderbar und er führt es herrlich hinaus. Da kam also die Zeit, in der sie mit dem Apostel Paulus zusammenlebten, eine ganze Zeit lang mit diesem Gottesmann. Sie arbeiteten mit ihm zusammen, sie lasen zusammen mit ihm die Bibel, sie beteten zusammen mit ihm. Sie tauschten sich aus über ihre geistlichen Erfahrungen. Das muss eine wunderbare Zeit der Gemeinschaft gewesen sein. Und wenn sie dann zurückschauten, dann konnten sie sagen und bekennen, Herr, wir möchten diesen Weg von Rom nach Korinth niemals missen. Was hast du daraus für einen Segen gemacht? wie wunderbar hast du uns geführt. Wir wollten das nicht. Wir haben das auch gar nicht verstanden, aber jetzt wissen wir es. Und so muss man die Wege Gottes hebräisch lesen, wie mal jemand gesagt hat, das heißt also von hinten nach vorne. Ja? Im Nachhinein sehen wir, wie wunderbar Gott uns geführt hat. Hernach aber, so sagt Paulus im Hebräerbrief, wird die Züchtigung Gottes denen, die darin geübt sind, eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit geben. Die darin geübt sind, ihr Lieben. Es gibt also Gnadenübungen in unserem Leben und auf unserem Glaubensweg. Welch ein Segen also für die beiden, aber auch für Paulus. Es zeigte sich, was Paulus dann später schrieb, was ich gerade schon zitiert habe, im Römerbrief, im Brief an die Römer: Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge, ohne Ausnahme, alle Dinge, zum göttlich Besten dienen. Zum göttlich Besten. Sodass Gott dadurch verherrlicht wird und es uns geistlich dienlich ist. Segensreich. Aquila und Priscilla wurden zu treuen Mitarbeitern des Apostels Paulus. Als sie später wieder nach Rom zurückkehren konnten, da ließ Paulus sie in seinem Brief an die Römer herzlich grüßen. Und wir lesen das einmal im Römerbrief, Kapitel 16, die Verse 3 bis 5a. Grüßt die Priska und den Aquila, schreibt Paulus, meine Mitarbeiter in Christus Jesus, die für mein Leben ihren Hals hingehalten haben, denen nicht allein ich danke, sondern alle Gemeinden unter den Heiden. Grüßt auch die Gemeinde in ihrem Hause. Welch eine innige Liebe verband diese Geschwister, diese Glaubensgeschwister miteinander. Da waren sie zusammengekommen, weil sie dasselbe Handwerk ausübten, nämlich den Beruf des Zeltmachers. Und Gott hatte das so geführt, dass sie nun miteinander am Bau des Reiches Gottes tätig waren. Die Liebe dieser beiden zum Apostel Paulus war so groß, dass, so haben wir gerade gelesen im Römerbrief, sie bereit waren, um seinetwillen ihr Leben zu lassen. Die für mein Leben ihren Hals hingehalten haben, so heißt es hier. Denen nicht allein ich danke, sondern alle Gemeinden unter den Heiden. Es war also diese Liebe, die ausgegossen war in ihre Herzen, die sie dazu bewegte, sogar bereit zu sein, für den Apostel Paulus zu sterben. Das erinnert uns an das Wort unseres Herrn Jesus Christus. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Hier wird also, und das spüren wir doch, ja, und das ist uns allen klar, hier wird nicht Liebe gefordert, sondern hier wird Liebe geschenkt. Das ist ein entscheidender Unterschied. Immer da, wo Liebe gefordert wird, ist der Tod im Topf, ihr Lieben. Man kann Liebe nicht einfordern. Es geht nicht. Wir können niemanden dazu zwingen, uns zu lieben. Und es ist immer eine verkehrte Haltung, eine falsche Haltung, wenn man von anderen erwartet, dass sie uns lieben. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass Johann Fischer, der uns unterrichtet hat im Fach der Seelsorge, manches Mal gesagt hat, wenn du glücklich werden willst, dann heirate nicht. Wenn du glücklich machen willst, dann heirate. Seht mal, das ist genau umgekehrt, als der Mensch von Natur aus denkt. Wir wollen alle glücklich sein. Wir wollen alle glücklich werden. Und wie viele nehmen den Herrn Jesus in ihr Leben auf, wie es heißt, weil sie glücklich sein wollen? Aber der Herr Jesus ist gekommen und ist am Kreuz für uns gestorben, um uns frei zu machen von dieser unseligen Ich-Knechtschaft und Selbstliebe. Dazu ist der Herr Jesus gekommen. Dazu hat er uns erlöst, dass wir nicht mehr unser eigenes Glück suchen, sondern die Verherrlichung Gottes und das Glück des anderen. Das Glück des Ehepartners. Und das können wir auf alle anderen Beziehungen anwenden. Also das Fordern der Liebe, die anderen müssen mich lieben. Und wenn sie das nicht tun, dann kehre ich ihnen den Rücken zu. Diese Forderung ist völlig ungöttlich. Sondern es geht darum, dass wir uns darin üben, andere mit Liebe zu beschenken, ihnen Gutes zu tun, für sie zu beten, gute Gedanken über sie zu haben und mit ihnen gemeinsam den Weg zum Ziel ewiger Herrlichkeit zu gehen. Das wird auch mehr und mehr zu solchen werden, bei denen die Temperatur nicht fällt, wenn die Atmosphäre mal etwas unterkühlt ist. Das gibt es ja immer, das soll in den besten Familien vorkommen und auch in den besten Gemeinden, dass die Temperatur, die Atmosphäre mal etwas unterkühlt ist, dass dann bei uns die Temperatur nicht fällt, sondern die fehlende Wärme ausgeglichen wird, wie das bei Thermostaten der Fall ist. Thermostate gleichen fehlende Wärme aus. Also, lasst uns den Herrn darum bitten, dass er aus uns Sonnenstrahlen macht, die andere Eisblöcke zum Schmelzen bringen. So sollte es sein, ja? Und diese Liebe hatten Aquila und Priscilla. Sie haben nichts gefordert von den anderen, sondern sie haben Liebe eingebracht. Und da, wo sie merkten, es klemmt irgendwo, da haben sie sich nicht beleidigt zurückgezogen, sondern sie haben daraus ein Gebetsanliegen gemacht und haben danach getrachtet, Liebe zu erweisen. Hätten die beiden kein Ja gewonnen zu Gottes Wegen, so wäre durch die Bitterkeit ihres Herzens kein Raum für Gottes Segen gewesen. Aber sie gaben der Bitterkeit keine Chance. Keine Bitterkeit gegen die Juden, die die Judenchristen verfolgten, keine Bitterkeit gegen Kaiser Claudius, der sie ausgewiesen hatte aus Rom. Und so wurden sie gesegnet und wurden ein Segen für andere. Für den Apostel Paulus und, wie wir gelesen haben, für die ganze Gemeinde. Ihr segensreicher Einfluss erstreckte sich auch auf das Leben eines Mannes namens Apollos. Von ihm wollen wir jetzt noch ein wenig lesen, bevor wir zum Schluss kommen. Und zwar in Kapitel 18 der Apostelgeschichte, die Verse 24 folgende. Es kam aber nach Ephesus ein Jude mit Namen Apollos, aus Alexandria gebürtig, ein beredter Mann und gelehrt in der Schrift. Dieser war unterwiesen im Weg des Herrn und redete brennend im Geist und lehrte richtig von Jesus, wusste aber nur von der Taufe des Johannes. Er fing an, frei und offen zu predigen in der Synagoge. Als ihn Aquila und Priscilla hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes noch genauer aus. Als er aber nach Achaia reisen wollte, schrieben die Brüder an die Jünger dort und empfahlen ihnen, ihn aufzunehmen. Und als er dahin gekommen war, half er denen viel, die gläubig geworden waren, durch die Gnade. Denn er widerlegte die Juden kräftig und erwies öffentlich durch die Schrift, dass Jesus der Christus ist. Hier geht's also um eine Begegnung, die Aquila und Priscilla gehabt haben mit Apollos. Apollos ist uns ein Begriff, ist auch bekannt aus den Briefen, aus den Lehrbriefen. Ein Mann, der in der damaligen Zeit, man möchte sagen, auf gleicher Ebene gesehen wurde, wie die Apostel, wie Paulus, wie Petrus und wie andere. Also ein von Gott reich mit Gaben beschenkter Mann, der das Evangelium Gottes von seinem Sohn in kraftvoller Weise verkündigte. Dieser war nach Ephesus gekommen. Aquila und Priscilla befanden sich in Ephesus und hörten ihn predigen in der Synagoge. Und er bewies den Juden, dass Jesus von Nazareth der Messias sei. Und er konnte das in einer meisterlichen Art aus der Schrift aus dem Alten Testament beweisen, wie das auch der Apostel Paulus immer wieder getan hat. Alles wies hin auf den Messias und alles war erfüllt in Jesus Christus. Er glaubte an Jesus. Er war ein beredter Mann, gelehrt in der Schrift. Und jetzt erfahren wir hier, dass er unterwiesen war im Weg des Herrn, dass er brennend redete im Geist und richtig von Jesus lehrte. Nur das eine fehlte ihm, nämlich die christliche Taufe. Was wir nun im Einzelnen darunter zu verstehen haben, was hier uns berichtet wird in der Apostelgeschichte über Apollos in diesem Zustand, ist nicht so einfach zu klären. Was bedeutet das, dass er gelehrt war in der Schrift, beziehungsweise dass er richtig lehrte von Jesus, dass er brennend war im Geist? Ist der Heilige Geist mit gemeint? Ist der eigene Geist damit gemeint? War es eine innere Verfassung wie die der Jünger vor Pfingsten? Hatte er den Heiligen Geist empfangen wie die Jünger zu Pfingsten? Das sind alles offene Fragen hier. Man kann sich darüber Gedanken machen und das ist auch gut so. Aber zu einem letzten Ergebnis, ich weiß nicht, ob man zu einem letzten Ergebnis über im Blick auf den Zustand, den geistlichen Zustand dieses Mannes in dieser Situation kommen kann. Tatsache ist, das wissen wir, er kannte nur die Taufe des Johannes, die Taufe zur Buße. Und daraus können wir allerdings schließen, dass die Taufe im Namen Jesu als mitgekreuzigt sein, mit auferstanden sein, das symbolisiert ja die Taufe, ihm fremd war. Ob das konkrete Auswirkungen hatte für sein geistliches Leben, entscheidende Auswirkung, das ist jetzt mal eine andere Frage. Tatsache ist, dass dem Aquila und der Priscilla auffiel, also irgendetwas fehlt. Irgendeine Erkenntnis fehlt diesem Mann. Und dann kam sie mit ihm darüber ins Gespräch. Und ich finde das großartig, dass sie also nicht über diesen Mann hergefallen sind, dass sie ihn nicht lieblos kritisiert haben, sondern dass sie ihn beiseite genommen haben und dass sie ihm den Weg Gottes, so heißt es hier, noch genauer ausgelegt haben. Und sie wurden auf diese Art und Weise zu Segensträgern für diesen Apollos. Zum großen Segen für diesen Mann, der ja dann weiter das Evangelium verkündigt hatte, sich sicherlich hat im Namen Jesu taufen lassen und dann wunderbare Segensspuren hinterlassen hat. Wir sehen also, was aus Priscilla und Aquila, beziehungsweise Aquila und Priscilla geworden ist. Segensträger für andere. Ich kann mich noch gut daran erinnern, ich habe es ja schon einmal erzählt, dass ich Begegnungen hatte mit einem alten Bruder, mit einem älteren Bruder, ein schlichter, einfacher Bruder. Er war auf einem Bauernhof als Knecht tätig. Was er immer wieder sagte, war gerüstet im Wort. Ja, das war ihm wichtig. Gerüstet in der Bibel, im Wort Gottes. Er war wirklich ein durch und durch geistlich gesinnter Mann. Und er sagte zu mir, er war dankbar für die Andachten, die ich hielt. Das war damals auf der Hohen Grete im Westerwald. Er war dankbar dafür. Und dann sagte er zu mir liebevoll, und was dir noch fehlt, das wird dir der Herr auch noch schenken. Ja, das ist genau das Gegenteil von liebloser Kritik. Was dir noch fehlt, wird der Herr dir auch noch schenken. Gut, solche Leute waren das hier. Und überall, wo Aquila und Priscilla hinkamen, hinterließen sie Spuren des Segens. Ihr Lieben, wir wollen uns darin üben, die Wege Gottes für uns zu akzeptieren. Sag ja zu Gottes Wegen. Gottes Wege sind immer gut. Er führt dich aller Wege stets in seiner Hut. Und dann heißt es in der Strophe 4, manchmal will dein Herr, dass du bestimmte Wege gehst. Er braucht Leute so wie dich. Und es fällt dir schwer, weil du die Führung nicht verstehst und du fragst, Herr, warum ich? Sag ja zu Gottes Wegen. Als ich neulich zum Himmel aufschaute und die Wolken am Himmel ziehen sah, da fiel mir die Liedstrophe von Paul Gerhardt ein. Der Wolken Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Auf Kreuzeswegen werden wir gesegnet und zum Segen für andere. Amen.